ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Amnesty International, Human Rights Watch, die Ärzte, alle diese Organisationen, dann B'Tselem aus Israel selber, alle in den USA völkerrechtlich, der Doyen der Genozidforschung, Shabazz, die alle sprechen von Völkermord. Es ist gar kein, wenn überhaupt dieser Tatbestand eine eindeutige Erfüllung hat, dann leider in diesem Fall.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucker im Gespräch.
Herzlich willkommen, Norman Pech. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Gerne.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Jahrgang 38, haben wir gerade geklärt, und Sie haben Rechtswissenschaften studiert. Ja. Als Völkerrechtler lehrten Sie an der Universität Hamburg und zogen im Jahr 2005 über die Linksfraktion als außenpolitischer Sprecher in den Deutschen Bundestag ein. Im Jahr 2010 nahmen Sie auf dem Schiff Mavi Marmara an der Gaza-Hilfsflotte teil. Sie haben mit Helga Baumgarten das Buch Völkermord, das liegt hier bei mir, Gaza, eine politische und rechtliche Analyse geschrieben.
Ja.
Ich habe es im Vorfeld natürlich gelesen. Seit dem 7. Oktober 2023, also dem Angriff der Hamas auf israelische Soldaten und Zivilisten, geschieht in Gaza etwas, das, ich zitiere Sie mal, mit rechtlichen Kategorien kaum mehr zu fassen ist oder sich kaum mehr fassen lässt. Ja. So steht es in Ihrem Buch. Darauf wollen wir heute hauptsächlich zu sprechen kommen. Es gab gerade ein Gespräch über die Medienthematik dazu. Jetzt geht es eher um das Völkerrechtliche, das Rechtliche überhaupt. Und vielleicht bevor wir auf den 7.11.23 und was danach kam zu sprechen kommen, würde ich gerne mal von Ihnen erfahren, was war völkerrechtlich gesehen die Ausgangslage, bevor der 7.11. kam? Also Gaza als Gebiet, wie ist es bezeichnet? Wie ist da die rechtliche Lage gewesen, bevor der 7.11. kam?
Ja, das ist sehr interessant und ist auch notwendig, sich darüber mal Klarheit zu machen. Das wird ja leider in der gegenwärtigen Debatte überhaupt nicht gemacht, sondern da begann alles mit dem 7. Oktober, was davor ging, das ist eigentlich nicht thematisiert worden. Mhm. Also wenn man kurz zurückgeht, Gaza war niemals israelisch, sondern das war eigentlich, als 1948 der israelische Staat gegründet wurde, war das damals ägyptisches Territorium und später dann unter jordanischer Hoheit. 1967 allerdings, dann nach dem Sechstagekrieg, dort wurde es besetzt und seitdem ist es besetztes Gebiet Israels gewesen. Aber wie man weiß, 2004, 2005 überlegte Sharon, das nützt uns eigentlich nichts. Die ganzen Siedler und auch die Armee, die dort gebunden ist, die brauchen wir eigentlich nicht. Dieses ist nicht das interessante Land, auf das wir es abgesehen haben. Also entschloss er sich, dort Siedler und auch die Armee zurückzuziehen. Das hat in Israel damals eine heftige Diskussion verursacht und vor allen Dingen auch die Siedler wollten natürlich da nicht raus, aber er war da sehr hart. Was ihn dort bewogen hat, ist, darüber wird diskutiert, aber es ist wohl so, dass ich sagte, wenn ich das zurückgebe, dann habe ich freie Hand und auch größere Unterstützung, das Gebiet, was ich haben will, was Israel mir als Judäa und Samaria nennt, das dann wirklich vollständig zu besetzen und dem Staat einzuverleiben. Gut, ist dann 2005, hat er das realisiert und dann war eigentlich Gaza ein unabhängiges Territorium. Mhm. Die Hamas ist seinerzeit aus den Wahlen, die auch insbesondere von sozusagen der internationalen Community gefordert wurden, endlich mal Wahlen dort zu veranstalten, wie man weiß, enorm überraschend gewonnen. Und zwar auch in den besetzten Gebieten, auch in Ost-Jerusalem und auch in Gaza. Das hat dann nicht nur den Israelis, sondern auch der Fatah nicht geschmeckt. Und es gab dann einen Aufstand durch Dahlan, der wurde niedergeschlagen. Die Hamas ging aus diesen Auseinandersetzungen mit der Fatah als Sieger vor.
Sagen Sie kurz, was die Fatah ist für den?
Die Fatah ist sozusagen die alte Befreiungsorganisation, die berühmte, der Arafat vorgestanden hat und die eigentlich sozusagen das ganze Unabhängigkeitskampf seiner Zeit geführt hat. Mhm. Die hatte sich dann zurückgezogen und hat das auch sozusagen den Befreiungskampf nicht mehr so mit den Mitteln durchgeführt, wie es jetzt dann die Hamas tat. Und die Hamas allerdings hat dann die Regierung übernommen. Die Reaktion Israels war sofort, den ganzen Gazastreifen zu umstellen und zu blockieren. Das heißt, der Zustand am 7. Oktober war der eines wiederum besetzten Gebietes, obwohl die Armee nicht mehr drin war, aber draußen niemanden rausließ. Selbst das Auswärtige Amt hat den Gazastreifen immer als besetztes Territorium bezeichnet. Völkerrechtlich ist das Folgendes. Im Krieg kann man durchaus besetzen. Das ist ein sozusagen legales Kriegsinstrumentarium. Allerdings wird es dann nicht mehr legal, wenn es zu lang ist und mit auch völkerrechtlich nicht zulässigen Methoden. Im Juli 24 hat der Internationale Gerichtshof, und das ist wesentlich, ein Gutachten erstellt, in dem er sagte, die gesamte Besatzung, und zwar von Ost-Jerusalem über die Westjordanland bis Gaza, ist von Anfang an rechtswidrig. Das heißt, auch der Gaza-Besatzung, die ganze Blockade um den um Gaza herum ist rechtswidrig. Mit all den Konsequenzen, die daraus folgen, einerseits Rückzug der Truppen eigentlich von der Grenze und aus dem Westjordanland, auch dann die Räumung der Gebiete durch die Siedler, Rückkehr der Flüchtlinge und so weiter, das alles ist dann durch den Internationalen Gerichtshof so begutachtet worden. Allerdings ein Gutachten ist nie verbindlich, sondern das ist eigentlich nur eine Aufforderung. Noch ein letztes dazu. Ein Jahr später, 25, und zwar vor einem Jahr genau, hat dann die UNO-Generalversammlung gesagt, dieses ist etwas, was die israelische Armee und Regierung eigentlich umsetzen muss. Der Termin verläuft aber ohne ein Ergebnis, ohne dass Israel sich daran hält.
Ich habe, glaube ich, auch in dem Buch gelesen, dass die Besatzungsmacht auch gewisse Verpflichtungen hat gegenüber der zivilen Bevölkerung. Ja, stimmt das?
In den Genfer Konventionen steht das alles sehr detailliert drin, dass eine Macht, die Besatzung hat, zum Beispiel die gesamte Versorgung. Die hat auch darauf zu achten, dass zu seinen religiösen Rechte ausgeübt werden müssen. Das Einzige ist, was sie sagen, sie können alles installieren, was zu ihrer eigenen Sicherheit notwendig ist. Mhm. Aber sonst dürfen sie das ganze Leben, dürfen sie dort gar nicht verändern. Und insbesondere eins, was eben auch für das Westjordanland von Bedeutung ist, sie dürfen es nicht besiedeln. Mhm. Das, was sie sozusagen ja schon seit 1967 gemacht haben und jetzt auch immer weiter fortsetzen.
Mhm. Jetzt sind wir natürlich schon ins Geschehen reingesprungen. Ich hatte vorhin vielleicht aus Versehen 7. November gesagt. Das korrigiere ich nochmal. Es geht natürlich um den 7. Oktober 23, ja. Nur mal so. Bevor wir jetzt in das Geschehen nach dem 7. Oktober gehen, wir deuten es jetzt schon an, oder Sie, ich habe im Zuge der Recherche eine Dokumentation geguckt, die hieß The Bibi Files. Und da ging es um sozusagen Verhöre von Netanyahu, aber auch seiner Frau und anderen durch die Polizei, weil es da sozusagen Korruption im Raum steht. Und da gibt es ja auch ein Ermittlungsverfahren und so. Deshalb, bevor wir jetzt da reinspringen, nochmal auch die Frage an Sie. Wie war denn innenpolitisch die Lage, bevor es zu einem Anschlag kam?
Innenpolitisch war die Lage offensichtlich schon äußerst gespannt. Mhm. Denn die Tatsache, dass Netanyahu sich ein Kabinett zusammenstückeln musste, ein umfangreiches Kabinett mit all denen, mit denen er eigentlich wohl nicht zusammenarbeiten wollte. Das waren also nicht nur Konservative, sondern Reaktionäre bis hin zu faschistischen und offen rassistischen Elementen, bedeutete, dass es ein ungeheure labiles politisches System war, welches immer sozusagen drohte zu kippen. Und es gibt die nicht ganz unbegründete Vermutung, dass er diese permanente sozusagen Kriegsmaschinerie, die er immer wieder mit anderen Dingen, nachher dann Überfall auf Iran, immer wieder antörnt, dass er das macht, um dem zu entgehen, was ihm droht, wenn Frieden ist, dann droht ihm nämlich ein solcher Prozess, und der könnte für ihn durchaus mit Gefängnis ja gehen. Mhm. Das wissen wir, die israelische Justiz, das ist so ein durchaus rechtsstaatliches Element, scheut nicht davor, auch den Präsidenten oder auch sozusagen Minister ins Gefängnis zu geben. Mhm. Also man denkt auch daran, dass diese ganze Kriegsmaschinerie, die er immer wieder auf Hochtouren bringt, einfach auch um sein politisches Überleben zu sichern.
Und wenn ich richtig informiert bin, gab es auch eine Justizreform, die durchgeführt werden sollte, gerade bevor es dann zum Überfall kam, richtig?
Ja, das ist offensichtlich auch der Versuch gewesen, sozusagen die Justiz so weit auch zu entmachten, dass sie diese Prozesse, die jetzt dann drohen, auch nicht mehr so ohne weiteres durchführen können. Mhm. Das ist eine ganz klare Auseinandersetzung zwischen Exekutive und Judikative. Ähnliches haben wir jetzt in den USA mit Trump, der ebenfalls gezielt ja auch die Judikative angeht. Und das ist ebenfalls der, und das hat die großen, das hat wirklich die israelische Gesellschaft aufgerüttelt zu riesigen Demonstrationen, wobei die Frage der Besatzung eigentlich zu Anfang gar keine Rolle spielte. Dieses ist erst zusammengekommen mit dem 7. Oktober.
Genau, sagen Sie auch das Stichwort, der 7. Oktober wurde auch bezeichnet als das 9-11 für Israel, teilweise in den Medien danach. Jetzt sind ja fast 2 Jahre vergangen. Was ist der konkrete Erkenntnisstand, den Sie wissen, was am 7. Oktober geschehen ist, 23?
Vorausschicken muss man, das ist alles zusammengestückelt aus gewissen Geheimdienstinformationen, die durchsickern, einige sozusagen Investigativjournalisten, die dahinter sind. Netanyahu hat das immer abgelehnt, eine internationale Untersuchungskommission dort tätig werden zu lassen. Und zwar wohl aus guten Gründen. Das, was man jetzt sozusagen zusammenbringen kann, ist, dass am 7. Oktober eben von dem Gazastreifen aus ein langer geplanter Ausbruch aus diesem, wie man das auch nannte, Freiluftgefängnis geschehen ist. Das ist außerordentlich gut vorbereitet, und man muss sagen, es gibt auch jetzt zunehmend journalistische Erkenntnisse, dass diese Vorbereitungen sehr genau von der israelischen Armee, die ja rund um den Gazastreifen stationiert ist, beobachtet wurde und auch insbesondere 2 Soldatinnen permanent diese Berichte über das, was dort geschieht, an das oberste Kommando, aber auch wohl an den Geheimdienst weitergegeben hat. Das ist also nicht so ganz im Verborgenen geblieben, und man muss auch sagen, über Gaza, das habe ich selber erlebt, als ich noch 2011 zum letzten Mal dort war, ist permanent irgendetwas Ballons und so. Die wissen, die können also identifizieren, wenn eine Maus ein Stück Käse klaut. Und insofern wussten sie wahrscheinlich auch, was da vorgeht. Aber das ist so, man muss hinzusehen, man fragt ja auch immer, was wollten die eigentlich? Wollten die jetzt, wie das heißt, Israel vernichten? Nein, sie hatten eine ganz klare, sozusagen, Strategie wohl. Sie wollten auf jeden Fall die militärischen Stationen drumherum angreifen und dort Gefangene machen, um mit ihnen später die Gefangenen in den Gefängnissen, Israels auszutauschen. Da haben sie gute Erfahrungen gemacht. Sinwar, der Führer, ist seinerzeit selber gegen den Soldaten Gil Shahid ausgetauscht worden mit weiteren 1000 palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen. Also die wollten im Grunde, es gibt ungefähr, man redet von 5000 palästinensischen Gefangenen in den Gefängnissen. Die wollten sie raushaben. Sie wussten ganz klar, dass sie den Staat nicht umschmeißen können, auch die Regierung nicht. Aber sie wollten auf jeden Fall, das war ihr Ziel, diese militärischen Stützpunkte angreifen und dort Gefangene machen. Das ging nicht, weil die, das ist ein anderes Element dieser rätselhaften Stunden, vorher das Militär, die Israelis wohl in den Negev zurückgezogen hatten wegen anderer Aufgaben. Mhm. Und dann sind sie dazu übergegangen, dass sie die aus den Kibbutzim geholt haben, dass sie dann
Zivilisten.
Dass sie dann plötzlich auf dieses Rave-Festival gestoßen sind und dann offensichtlich ist das ganze Ding entglitten in einen wirklich, das muss man schon sagen, völkerrechtswidrigen, schwere Kriegsverbrechen in einen Terrorüberfall. Und dort haben sie sich dann bedient mit zivilen Gefangenen, was ebenfalls völkerrechtswidrig ist. Das sind Geiseln dann. Man muss das erst schon unterscheiden. Die Gefangenen, die militärisch sind, zum Beispiel aus dem Kibbutz Nachal Otz, drei Frauen, die dann später auch zurückgegeben worden sind, das sind sozusagen Kriegsgefangene. Aber die Zivilisten, das sind Geiseln und das ist völkerrechtswidrig.
Und dann begann ja die Antwort, sage ich jetzt mal, Operation Eiserne Schwerter heißt sie, glaube ich, mit voller Härte und sehr schnell. Was waren, und vielleicht sind es auch immer noch, die propagierten Kriegsziele, die Israel selber benennt?
Ja, also was überraschend gewesen ist, wovon ich überrascht wurde, dass unmittelbar nach diesem Überfall, schon am nächsten Tag, mit einer unvorstellbaren Macht und Gewalt die israelische Armee reagieren konnte. Die ersten Tage verliefen wild mit ungeheuren Bombardierungen, Raketenbeschuss und ungeheuer vielen Toten. Dass sie also nicht so ganz unvorbereitet das doch wohl gemacht haben. Das ist auch noch eine weitere Frage, die man vielleicht noch erörtern könnte. Aber ja, sie sind dort reingegangen. Das Erste ist, worauf sie sich halt sofort auch dann damit verteidigt haben, verteidigen. Sie wollen gegen die Hamas vorgehen. Sie wollen die Hamas sozusagen ja kampfunfähig machen. Das hatte von Anfang nach ein paar Tagen schon nicht mehr den Charakter, der eigentlich vorgegeben worden ist.
Woran macht man das fest in dem Fall?
Einerseits an der Wucht und an sozusagen der Verbreitung dieser Gewalt in den Gazastreifen, aber zum anderen das, was sozusagen die politischen wie auch militärischen Führer sozusagen an Statements gaben. Und das ist das auch Entscheidende, wenn wir dann vielleicht zum Problem des Völkermordes kommen, was eben die Absicht ist, aus der man herauslesen kann, was sie eigentlich wollten. Und aus diesen Statements, die dort alle gesammelt worden sind, ergibt sich eben, nein, sie wollten offensichtlich schon mehr, sondern sie hatten dort ihr Auge auf den ganzen Gazastreifen und vor allen Dingen wohl auch, um ihn sozusagen in Besitz zu nehmen und eventuell zu besiedeln und damit auch von der palästinensischen Bevölkerung weitgehend zu säubern. Das ist sehr, sehr frühzeitig schon also deutlich geworden.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist sozusagen die anfängliche Antwort, die ja sozusagen begründet durch das Recht auf Verteidigung stattfand, völkerrechtlich legitim und denkbar zu sagen, unsere Zivilbevölkerung wurde angegriffen, unsere Souveränität.
Ja.
Und dann müsste man sozusagen, wer auch immer, ein internationales Gremium müsste irgendwann entscheiden, ab wann endet das Recht auf Verteidigung.
Ja.
Und das ist sozusagen ein Prozess, der noch gar nicht stattfindet, oder findet der schon aktuell statt, dass man überlegt, ab wann ist das Recht auf Verteidigung eigentlich zu Ende?
Das steht auch im Artikel 51 drin, in einem nicht sehr beachteten Satz 2, dass nämlich sobald der UNO-Sicherheitsrat sich damit beschäftigt und adäquate Maßnahmen nimmt, dass damit das Recht auf Selbstverteidigung damit beendet ist. Und in der Tat, ich glaube im März 23 hat dann der UNO-Sicherheitsrat dort den Waffenstillstand ausgerufen. Das ist eine, mehr kann er gar nicht machen.
Im März 24 oder März 23?
März 24. Und mehr kann er gar nicht machen. Nicht, also, er kann sagen, Waffen müssen schweigen, also ihr auch, und dann müssen wir sehen, wie das weitergeht. Aber mit Israel hat darauf nicht reagiert. Aber formal wäre das schon das Ende der Verteidigungsberechtigung. Zum anderen ist dieses in der Juristerei sehr beliebte, aber ausgesprochen schwammige Begriff der Verhältnismäßigkeit dann. Ist eigentlich der Krieg oder die militärischen Maßnahmen, die man ergreift, noch verhältnismäßig zu dem, was man damit anrichtet? Und da musste man auch spätestens zu dem Zeitpunkt schon sagen, nein, das geht über das hinaus. Und es gibt auch Völkerrechtler in den USA selber, die schon sehr viel früher dort von Verbrauch der Legitimation des Verteidigungsrechts gesprochen haben und auch schon sehr, sehr frühzeitig dann von einem Völkermord schon gesprochen haben, weil die Äußerungen, und die sind bis heute so, wenn man die sind so weitgehend auf eigentlich Vernichtung des palästinensischen Elements dort. Da können einige bleiben, damit sie natürlich auch dann arbeiten können, aber im Wesentlichen soll der gesäubert werden. Es sieht so aus, die Hamas ist nur dann besiegt, wenn sie alle weg sind.
Oft wird dann einfach angeführt, die Hamas könnte doch einfach alle Geiseln freigeben, dann wäre es morgen vorbei.
Ja, das stimmt auch. Aber dann wäre nicht der Krieg vorbei. Denn Netanyahu hat ganz klar gesagt, egal, wenn wir auch alle Geiseln zurückhaben, das Ziel ist, die Hamas nie wieder in die Angriffsmöglichkeiten zu bringen. Also muss der Krieg weitergehen. Und da muss man schon auch bei aller Abneigung, die man vielleicht gegenüber der Hamas sagen, das ist verständlich. Denn sie sagen, wenn wir alle rausgeben, dann muss auch Schluss sein. Dann muss Frieden herrschen, Waffenstillstand. Und das ist Netanyahu und seine Clique um ihn herum, nicht dieses Regime, nicht bereit.
Also Sie haben ja gesagt, ja, das stimmt auch. Das heißt, was sind eigentlich die Ziele der Hamas? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was jetzt entstanden ist, im ursprünglichen Sinne in irgendeiner Form der Hamas jetzt von der Hamas gewollt war, diese Tausenden von zivilen Toten.
Nein, überhaupt nicht. Das muss auch sehr, sehr schwierig sein. Vor allen Dingen, eine ganze Reihe von Führern sind ja auch schon eliminiert worden. Die ungeheure Präzision, mit der die israelische Armee dort vorgehen kann, ist erstaunlich. Aber auf der anderen Seite sind sie auch ohne weiteres dann dabei, einen herauszupicken und damit vielleicht 20, vielleicht auch 50 Zivilisten auch gleichzeitig zu töten. Und das ist überhaupt nicht dort denen gleichgültig. Aber sie sehen wohl keine andere Möglichkeit, um wirklich Waffenstillstand herzustellen.
Gab es denn schon Augenblicke, wo es Verhandlungen gab zwischen Hamas und der israelischen Regierung, wo eine Geiselübergabe geplant war oder vielleicht schon sozusagen im Entstehen war?
Ja, sozusagen, es war immer, das sind diese berühmten 60 Tage Fristen, die dann eigentlich überleiten sollte in Verhandlungen, die das gesamte Ende machen. Und da war dann immer Stück für Stück die Übergabe. Aber es gab kein Angebot von der Hamas, soweit ich weiß. Die sagten, wir geben alle zurück, egal was nach 60 Tagen dann passiert. Mhm. Sondern sie wollten die Sicherheit haben, dass dann wirklich die Waffen schweigen. Mhm. Und das war und das ist offensichtlich Netanjahu und seine Umgebung im Augenblick nicht bereit.
Mhm. Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Hamas, Terrororganisation oder Befreiungsbewegung? Fragezeichen. Allein diese Frage würde manche Leute total echauffieren,
ja.
Weil es eindeutig ist, es ist sozusagen ist eine brutale Organisation, die von vielen Staaten als Terrororganisation definiert wird, benannt wird. Und überhaupt sich zu fragen, ob es dann Zweifel gibt, ist wahrscheinlich schon hochskandalös. Wie kommen Sie auf die Frage? Was und wie würden Sie die beantworten?
Ich komme auf die Frage, weil ich historisch durchaus ähnliche Prozesse in der Dekolonisierung zum Beispiel Afrikas gesehen habe. Ich bin ja nun schon etwas älter und ich kenne die Befreiungskämpfe der afrikanischen Befreiungsbewegung seit den 60er und 70er Jahre, habe sie auch sozusagen ja irgendwie begleitet, und zwar ob das der ANC in Südafrika gewesen, die SWAPO in Südwestafrika, die MPLA in Angola, die PAIGC in Guinea-Bissau, die Frelimo oder in Mosambik oder zum Beispiel die FLN in Algerien. Alle diese Organisationen haben um ihre Unabhängigkeit und Befreiung gekämpft und zum Teil mit Mitteln auch des Terrors. Und zwar, das darf man ja nicht berücksichtigen oder vergessen, der Terror kam natürlich von den Besatzungs-, den Kolonialmächten. Und der wurde auch dann mit Terror beantwortet. Und hier, in diese sozusagen in Europa, den alten Kolonialmächten, waren alle diese in jener Zeit, alle diese Befreiungsbewegungen ganz eindeutig Terrorbewegungen. Terrororganisation. Das hat sich erst geändert in dem Zeitpunkt, in dem also diese Leute ihre Camouflage abgelegt haben und auch ihre Kalaschnikows beiseite gelegt haben und dann in den Nadelstreifenanzug von reputierlichen Staatsbeamten oder Regierungs gegangen sind. Mhm. Dann waren sie plötzlich, ja, da musste man mit ihnen verhandeln, dann waren sie legitimiert. Und so ist es auch hier. Man muss das sehr nüchtern sehen. Bis 93 war die PLO eine Terrororganisation. Die Fatah ohnehin. Das hat sich erst mit den Madrid- und dann Oslo-Verhandlungen geändert, weil man offen nicht zugeben kann, ich verhandle mit Terrororganisationen. Dann wurde denen sozusagen dieses Mal wurde ihnen weggenommen. Aber jetzt haftet es der Hamas von Anfang an. Und das ist natürlich eine Abwehrhaltung, um nicht mit ihnen sozusagen politisch umgehen zu müssen, sondern nur militärisch das lösen zu können. Die Hamas ist nichts anderes. Es ist ja nicht alleine. Es ist dort die PFLP, die ebenfalls als Terrororganisation gelistet ist. Die PDFLP, also es gibt ja verschiedene. Es ist nicht nur die Hamas, sondern das sind diejenigen, die sagten, wir wollen auf jeden Fall die Unabhängigkeit. Das ist vollkommen klar.
Also auch die Besatzung beenden,
ja,
richtig?
Das ist ja. Ich habe 2011, war ich das letzte Mal in Gaza und habe dort mit dem damaligen stellvertretenden Hamas-Außenminister, die sie hatten, auch gesprochen. Ich habe das mit ihnen auch und auch gefragt, ja, was wollt ihr denn? Euch wird vorgeworfen, und das ist ja auch der Kernpunkt des Vorwurfes, ihr wollt Israel vernichten. Und dann kommt hier das Mantra Existenzrecht Israels und so, deswegen Terror. Das hat sich sehr geändert. Schon damals, 2005, im Wahlkampf um die Stimmen der Palästinenser, hat die Hamas schon gesagt, wir sind auch mit der Zwei-Staaten-Lösung zufrieden. Mhm. Das bedeutet ja indirekt, zwar nicht juristisch jetzt, aber indirekt die Anerkennung eines israelischen Staates. Mhm. Und dies haben sie dann auch in die Charta von 2017 übernommen. Das ist nachlesbar. Tut hier niemand, weil er dann, wenn er das lesen würde, dann wird mir entgegengehalten, ach ja, die sagen, die schreiben so etwas, aber die handeln anders. Nein, es ist so, das ist mir auch damals eben 2011 bestätigt worden. Und das hat ebenfalls Haniyeh gesagt. Wir wollen nichts anderes, als dass die Israelis unser Land verlassen. Und zwar mit Mann und Maus. Wir wollen einen souveränen Staat. Und wir sind bereit, auch Israel dann anzuerkennen, wenn es die grüne Linie, also die Waffenstillstandslinie von 1967 anerkennt und einen palästinensischen Staat, der dann allerdings zusammengesetzt ist und zusammengestoppelt aus Ostjerusalem, der Westbank und dem Gazastreifen.
Hm. Jetzt würde ich natürlich auch einwenden können, wenn jemand dann so einen Terroranschlag begeht, ja, wie er dokumentiert ist, aber die sind zu Terror bereit, deswegen sind sie auch eher eine Terrororganisation als eine Befreiungsbewegung. Wer zu so einem Mitteln greift.
Ich verstehe diese Argumentation auch. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dies ist ja nicht ein Zustand, in dem sie leben, seit vielleicht einem Jahr, sondern das ist ja seit 1967. Und zwar ihnen ist, und das muss man auch sehen, die kämpfen ja auch vor dem Hintergrund, dass die Armee und die Siedler im Westjordanland immer weiteres Land rauben und besetzen. Das heißt, hier hat sich etwas aufgestaut, was sozusagen jetzt explodiert ist. Und man muss genau sich anschauen, wie eigentlich die Überfälle seitens Israel auf Gaza in den letzten Jahren gewesen sind. 2008, 2009 sind sie überfallen worden. Da hat schon die Palestine Authority in Ramallah den Internationalen Strafgerichtshof gebeten, dort das zu untersuchen. 2012 sind sie wieder angegriffen worden. 2014, 2021. Das heißt, sie sind permanent dem ja gezielten und auch ungezielten Terror der israelischen Armee sind sie ja eigentlich relativ schutzlos ausgesetzt gewesen. Mhm. Und das ist etwas, was sie, was dann offensichtlich zu solch einem Terrorexplosion auch kommt. Mhm. Ich bin kein Psychologe, aber ich muss sehen, ich sehe auch, weil ich also öfters in den besetzten Gebieten gewesen bin, ich sehe eben die Situation, die so verzweifelt ist und wo denen sozusagen die Luft zum Atmen auch genommen worden ist in Gaza.
Mhm. Hat denn sozusagen das, wenn die israelische Regierung postuliert, wir wollen die Geiseln befreien und unsere Methode, die wir anwenden, ist halt dieses Vorgehen, was sie haben. Ist es denn überhaupt von Erfolg gekrönt? Also hat es dazu geführt, dass Geiseln freigekommen sind?
Nein.
Nein.
Nein. Das ist immer nur aufgrund von Verhandlungen. Mhm. Denn sie haben ja verhandelt. Sie mussten ja immer verhandeln, ob das mit der Vermittlung von den USA war oder von Katar oder auch sowas. Aber das ist immer das Ergebnis eines Verhandlungsprozesses gewesen. Mhm. Und das ist auch jetzt nicht anders. Es ist vollkommen eine Illusion, aber das weiß jeder. Auch jedes Militär weiß das, dass ein Krieg nie zum Frieden führt, sondern immer nur Verhandlungen, die man bereit ist, in einer bestimmten Situation dann auch zu führen.
Mm. Und dann ist, was ich auch wahrnehme, ist sozusagen das Vorhaben, die Vernichtung der Hamas. Also ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, ja, weil es ist nicht definiert, was das bedeutet. Aber ich höre daraus, alle Hamas-Mitglieder sozusagen müssten vernichtet werden. Mhm. Und dann gab es andere Interviews dazu, die einfach praktisch gesagt haben, was soll das eigentlich bedeuten und wo würde das enden? Kann man das überhaupt definieren, wenn Israel sagt, wir wollen die Hamas vernichten?
Nein, das ist sozusagen die Vorstellung, die Hamas ist ein Verein. Mhm. Der sitzt hier und dann hat er dort und je, dort hat er sozusagen seine Enklaven und dort sitzt er noch seine irgendwelche seine Dependancen, die kann man so nehmen. Nein, was nämlich dabei jetzt klar geworden ist, die Hamas ist eine Befreiungsbewegung. Und zwar das in der gleichen Art, wie es damals die FLN gewesen ist, die auch immer in der Bevölkerung gelebt hat. Die ist ja nie kaserniert gewesen. Mhm. So auch die Hamas ist nicht richtig kaserniert, sondern das sind die Menschen, die sich dann einerseits politisch und zum anderenseits dann eben auch diejenigen, die das dann wollen, auch militärisch dort versammeln. Und die auch permanent, das hat man ja jetzt auch gemerkt, und in manchen, nicht deutschen, aber so internationalen, französischen zum Beispiel Berichten, merkt man das auch, ja, die werden auch immer weiter rekrutiert. Das heißt, aus der verzweifelten Situation kommen auch immer mehr zu der Hamas, weil sie sehen, ja, das ist die einzige Möglichkeit irgendwie des Widerstandes.
Hm. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar hat ein Pfarrer geschrieben oder hat angezweifelt, ob es in Gaza überhaupt eine Zivilbevölkerung gäbe, weil ich habe so gesagt, ja, aber also auch so rein menschlich wäre doch die Frage zu stellen, ab wie viel toten Zivilisten ist das in Ordnung? Worauf ich dann die Antwort bekam, ja, vielleicht, also ich, das ist paraphrasiert, vielleicht gibt's da ja gar keine Zivilisten. Und das impliziert sowas, dass jeder Mensch, der dort lebt, potenzieller Kombattant ist oder potenzieller Terrorunterstützer oder Terrorist, was ja wiederum dazu führen würde, dass man sagen könnte, ja, dann dürfen wir ja so vorgehen. Was würden Sie dazu sagen?
So ist es nicht. Hm. Es gibt zwar in der Jugend eine zunehmende Anzahl, die bereit sind, auch sozusagen diesen Kampf aufzunehmen, aber das Gros der Bevölkerung, auch der Alten und so, die sind eigentlich, die wollen nur leben. Die sind allerdings auch nicht so, dass sie jetzt plötzlich sagen, also Hamas, jetzt stehen wir auf gegen die Hamas. Sie haben das in der Vergangenheit ja, ist das sozusagen, hat es jemanden gegeben, so einen Clan, der versuchte, gegen die Hamas zu gehen. Das ist hier sehr, sehr in der Presse sehr hochgespielt worden, aber es hat sich dann verlaufen und ist eben nicht so. Es gibt da nicht den Widerstand, sondern es gibt die Verzweiflung und es gibt sehr viele, die gar nichts mit der Hamas, nichts mit der PFLP und mit der PDFLP und diesen anderen zu tun haben, aber die leben wollen. Nur eines ist so, dass wie eigentlich man das auch immer bei den Befreiungsbewegungen in Afrika gesagt haben, diese Befreiungskämpfer, die leben in der Gesellschaft wie ein Fisch im Wasser. Sie sind eben auch oft nicht zu identifizieren, nicht? Sondern die greifen dann zur Waffe, aber sonst machen sie ihre Tätigkeiten, sind Bauern oder sonst irgendetwas. Das ist zu sagen, das muss man begreifen, was hier niemand begreifen will. Denn eine Befreiungsbewegung, das ist nun das, da würden sie auch in den Status der Kombattanten sein. Denn das ist auch eine Errungenschaft des Völkerrechts in den 67, in den 70er Jahren, dass sie solche Bewegungen einen völkerrechtlichen Status geben und den Kämpfern einen Kombattantenstatus, dass sie sozusagen die Kämpfer auf die gleiche Ebene völkerrechtlich heben, wie das die Soldaten der israelischen Armee sind oder damals der Kolonialarmee. Als Terrororganisation sind sie beliebig zu bekämpfen, mit der Polizei oder sonst irgendwo hinzustecken. Nein, aber die haben den Status von Kombattanten und müssen in der Gefangenschaft auch gleich behandelt werden, wie eben Gefangene der israelischen Armee. Nicht? Das ist auch die Errungenschaft des Völkerrechts in den 70er Jahren, immer gegen den Widerstand irgendwie doch der alten Kolonialmächte, die sich dann in der NATO zusammengefunden haben. Mhm. Aber das ist der Stand des Völkerrechts und der gilt auch für die Hamas. Mhm. Das will hier zwar kaum jemand wahrhaben, aber man muss das sehr nüchtern sehen.
Mhm. Aber es ist ja auch irgendwie ein Teil, deswegen meinte ich, habe ich dieses Kommentar von diesem Pfarrer benannt.
Ja.
Ich höre darin eine Entmenschlichung aller dort lebenden Menschen. Als wäre es gäbe keine Zivilbevölkerung, es sind irgendwie alles plötzlich legitime Ziele, was mich relativ schockiert hat.
Nein. Schauen Sie, es gibt hier selten in Deutschland, aber sonst in USA und auch in Frankreich und über Algeria gibt es sehr viele auch Berichte über Palästinenser dort. Und da sieht man, das sind verzweifelte Menschen. Die können nicht mehr. Die sind am Ende. Die wollen eigentlich nur noch irgendwie, die sind bereit zu sterben oder sonst etwas. Aber das sind nicht diejenigen, die jetzt sozusagen alle selbst mit dem Küchenmesser auf Israel losgehen wollte, um Israel zu vernichten. Die sind einfach, die sind verzweifelt und im Grunde leider, man muss mal sagen, so am Ende, nicht? Mhm.
Ihr Buch heißt ja Völkermord in Gaza, eine politische und rechtliche Analyse. Ich würde gerne mal in diesen Bereich Völkermord vordringen, Stück für Stück. Dazu gibt es ja jetzt auch fast wöchentlich Meldungen, wo sich Forscher oder auch Organisationen relativ klar positionieren. Ich habe das jetzt die letzten Monate verfolgt. Und ein paar Dinge, die auch in unserer Presse immer wieder auftauchen, die würde ich gerne mit Ihnen mal besprechen. Die hohe, immense Anzahl an toten Zivilisten, an ermordeten Zivilisten, erschüttert wahrscheinlich jeden, der es liest. Oftmals dann geht es oder kann es einhergehen mit der Begründung, die Hamas nutze Zivilisten als Schutzschilde. Es gibt wiederum auch Berichte, die genau das Gegenteil berichten, dass sogar die israelische Armee ähnliche Dinge tut. Was ist der Kenntnisstand zu diesem Vorwurf, dass das halt, dass die Hamas auch für die zivilen Opfer zuständig ist, weil sie sie als Schutzschilde benutzt?
Das ist eben das, was ich eben vorhin andeutete, sozusagen das Wesen und der Charakter einer Befreiungsbewegung. Die ist nicht irgendwo abgeschottet von der Zivilbevölkerung, sondern die rekrutiert sich permanent aus der Zivilbevölkerung. Das heißt, das ist immer, war das ununterscheidbar gewesen. Hinzu kommt, darauf wird manchmal hingewiesen, der Gazastreifen war einmal das am dichtest bevölkerste Territorium in der Welt. Da konnte man gar nicht, da musste man immer, wenn man sich bewegte, bewegte man sich eben in der Bevölkerung. Und es gibt keine spezifizierte Darstellung, wo Hamas-Kämpfer, die als Schutzschilde benutzt haben. Die gibt es nicht. Es gibt die aber, es gibt Bilder, wo die israelische Armee gefangene Palästinenser in die Augen verbunden haben, mit Kameras versehen haben und die in die Wohnorte, in die Wohnungen geschleust haben, die sie eigentlich besetzen wollte, um zu sehen, ist da Munition, sind da noch Scharfschützen oder so etwas. Da gibt es für Bilder, das ist bezeugt, dass die israelische Armee solche Schutzschilde benutzt hat.
Dann gehen wir vielleicht mal weiter. Völkermord, dieser Begriff, das ist ja ein rechtlicher Begriff auch.
Ja.
Wie kommen Sie jetzt zu der These oder was braucht es dafür, um sagen zu können, das ist, was da geschieht und was brauchst du dafür und was ist in Gaza schon sozusagen erfüllt?
Ja, also es kommt gar nicht sozusagen auf die Zahl der Toten an. Es ist auch so, wenn sozusagen die Lebensbedingungen einer Gruppe zerstört werden, systematisch, dann ist das schon ein objektiver Teil des Tatbestandes. Der Subjektive kommt gleich. Also es ist nicht so, dass nur die Anzahl der Toten entscheidend ist, sondern wenn denen die Lebensbedingungen total zerstört werden, dann ist das auch schon ein objektiver Tatbestand des Völkermordes. Was aber wichtig ist, es muss in der Absicht gewesen sein, ihnen sozusagen die Existenz zu zerstören. Und dieses kann man eigentlich nur dann, wenn man entweder einen Plan identifizieren kann. Das konnte man sozusagen mit dem Wannsee-Diktat damals bei den Nazis. Dort konnte man das identifizieren. Hier gibt es nicht solch eine, aber es gibt eine Vielzahl eben und nicht abbrechende Form von Äußerung, und zwar sowohl der politischen Elite, wie aber auch der des Militärs und dann aller anderen auch Bevölkerung. Ich muss sagen, ich habe so etwas noch nie gesehen und nie gehört. Und ich, eins, würde diese Äußerung irgendwie in Russland identifiziert werden, hätte hier niemand die Scheu, sofort von einem Völkermord Russlands in der Ukraine zu reden. Nicht? Hier ist ein Tabu Israel, das muss man immer sehen, das hier offensichtlich in Deutschland das so schwierig macht. Aber Sie wissen jetzt, Amnesty International, Human Rights Watch, die Ärzte, alle diese Organisationen, dann Bezalem aus Israel selber, alle in den USA völkerrechtlich, der Doyen der Genozidforschung, Shabazz, die alle sprechen von Völkermord. Es ist gar kein, wenn überhaupt dieser Tatbestand eine eindeutige Erfüllung hat, dann leider in diesem Fall.
Vielleicht machen wir es präzise. Sie sagen die Lebensbedingungen.
Ja.
Zählt jetzt dazu zum Beispiel das Thema Hunger als Waffe, ja, und die Bombardierung von Krankenhäusern?
Ja.
Ist das alles Teil des Komplexes?
Ja. Es geht sogar weiter. Die Israelis haben begonnen, sozusagen sofort die Universitäten und auch die Schulen anzugreifen. Das heißt, es geht auch auf den intellektuellen Ressourcen und die Bildung eines Volkes. Dann die Krankenhäuser natürlich, die Infrastruktur ohnehin. Und das sind diese systematische Zerstörung dieser lebenswichtigen Institutionen der Daseinsvorsorge. Das wurde systematisch angegriffen und wurde zerstört. Das ist sozusagen ein weiterer objektiver Tatbestand, der das unterstreicht, was man in den Stellungnahmen aller dieser Leute sonst hört.
Meist mit der Begründung, dort gab es Hamas, ja, sozusagen Strukturen, die zerstört werden mussten.
Ja, ja. Ob das die Moscheen sind, auch die natürlich sofort. Nein, ja, das ist ein. Damit kann man sich nicht retten. Sondern die Tatsache ist, da sind vielleicht auch diejenigen oder einige. Obwohl ich jetzt mit der Säuberung des Gazastreifens, des Angreifens, jetzt bin ich der Überzeugung, alle die Kämpfer oder so, die haben die schon lange verlassen. Da ist niemand mehr, der sozusagen der als Kombattant anzusehen sei. Vielleicht noch einige Verstreute, nicht? Aber das, was jetzt dort gemacht wird, das ist nichts anderes als die totale Säuberung und totale Zerstörung einer Stadt. So wie Khan Yunis, so wie Jabalia und so etwas, nicht? Die Trümmer.
Ich finde es nur als Beobachter wahnsinnig schwierig, weil dann besteht da die Behauptung, wir haben angegriffen, weil, und es gibt keine Möglichkeit, eine unabhängige, nicht voreingenommene Meinung zu diesem Sachverhalt zu bekommen. Man müsste jetzt entweder eben glauben oder nicht glauben. Oder ist, sehe ich das falsch? Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dann zu prüfen, aha, es wurde ein Krankenhaus bombardiert, eine Schule bombardiert, sozusagen die israelische Regierung behauptet, das ist sozusagen in Ordnung, ja, weil da war eine Stellung. Aber wie soll das geprüft werden aktuell? Wer soll das prüfen? Wer müsste das eigentlich prüfen?
Ja, die UNO, eine internationale Prüfungskommission. Nur das lässt Israel nicht zu. Und vor allen Dingen ist es auch so, jetzt könnten sie so etwas, ja gut, da ist Kriegszustand im ganzen Gaza. Sollte dort jetzt eine zivile UNO-Untersuchungskommission, kann man ja gar nicht verantwortungsvoll dort einladen, um da zu recherchieren. Dann da müsste umfangreiche auch Interviews geführt werden. Nein, das ist leider nicht möglich im Augenblick, nicht? Und jetzt ist dieses, was ich hier sage, ich bin ja auch kein Augenzeuge, das ist sozusagen das, was ich im Internet, was ich sozusagen in den Sendern, in den Medien sozusagen auch ja, mir also pausenlos zumute.
Mhm. Verkraften Sie das?
Das ist schwer. Mhm. Es wird immer schwerer. Das ist wirklich ganz furchtbar. Nur, ja, gut, ich bin es gewohnt. Ich mache das so ungefähr, ja, sozusagen mein, nicht ganzes Leben, aber schon, ich habe begonnen, Israel zum ersten Mal besucht, 1965. Und seitdem verfolge ich das. Mhm. Damals übrigens bin ich mit der Organisation Sühnezeichen nach Israel gekommen, mit einigen anderen Studenten, mhm, und dort in den Kibbutz Nachal Otz geführt worden ist. Derjenige, der jetzt auch überfallen worden ist, direkt auf der Höhe von Gaza City, ganz eng daran, der uns damals schon etwas komisch vorkam als Kibbutz, weil er rundum mit NATO-Straße dann permanente Tag und Nacht Beleuchtung und wir nicht einen einzigen der Siedler dort gesehen haben, nur einer, der uns die Arbeit zuwies und weiter nichts. Das war uns damals schon ein Rätsel, was sich nicht löste. Aber seitdem beschäftige ich mich damit. Und das ist ein, man muss schon sagen, überwiegend sehr, sehr belastende Geschichte.
Mhm. Sie haben es auch schon erwähnt, es gibt eine UN-Untersuchungskommission zu Gaza, die auch eindeutig sagt, Israel begeht Genozid am palästinensischen Volk. Es häufen sich, so nehme ich es wahr, die internationalen Stimmen, die das so einschätzen. Ist Deutschland mit der Zurückhaltung, das so zu benennen, oder vielleicht sogar mit der Leugnung, das so zu benennen, ist das international betrachtet eine isolierte Meinung? Wie sieht da die Lage aus?
Das ist es so. Mhm. Dieses ist auch eigentlich ziemlich unverständlich, dass das so ist, dass sie das nicht eingestehen, dass man hier nicht nur ab und zu mal so etwas kritisieren kann, sondern sie im Grunde unterstützt. Es gibt ja hier ein Buch, das hieß Die zweite Schuld.
Mhm.
Das wurde daran festgemacht, dass die Deutschen also nicht nur den Holocaust, sondern auch danach viele Nazis wieder integriert haben, die Bundesrepublik. Und ich würde sagen, man kann dies hier als dritte Schuld bezeichnen, dass die Bundesregierung oder die politische Klasse in diesem Lande nicht in der Lage ist, Israel sozusagen auf den Weg der UNO zu halten, dass sie das Völkerrecht einhält, was sie 1948 versprochen haben, auch einzuhalten. Das war ihr Eintrittsbillett in die UNO. Und dass sie das nicht weitergemacht haben, sondern einfach blindlings sich jeder Regierung und auch jeder kriminellen Position der Regierung einfach anzuschließen und zu sagen, wir stehen an der Seite Israels. Das ist eine Verwechslung, nicht an der Seite Israels, sondern sie stehen an der Seite jeder Regierung, wie sie auch ist. Und das muss meines Erachtens getrennt werden. Mhm. Israel, die Bevölkerung und so, hat was anderes verdient als solch eine Regierung, die man jetzt immer noch unterstützt.
Mhm.
Und das halte ich für eine dritte Schuld, die wir dann auch später, sollte mal Frieden sein, hoffentlich, dann auch aufzuarbeiten haben. Was ist hier eigentlich geschehen in dieser Gesellschaft?
Mhm. Es gibt noch so ein paar Themen, aber jetzt haben Sie von Schuld gesprochen. Wie ist es völkerrechtlich? Ist Deutschland oder andere Länder in irgendeiner Form rechtlich verpflichtet, gebunden, dass sollte ein Völkermord stattfinden, sich in irgendeiner Form dazu zu verhalten?
Ja, das steht sowohl in der Völkermordkonvention von 48, wie aber auch in dem römischen Statut, wo in Artikel 6 der Völkermord ebenfalls kriminalisiert wird.
Mhm.
Und dort steht ganz klar, jeder Staat ist verpflichtet, einen Völkermord zu verhindern. Das ist auch dann schließlich aus dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 2024, die ja noch nicht gesagt haben, es ist ein Völkermord, sondern es ist plausibel ein Völkermord. Diese Entscheidung steht noch auf. Aber wir haben klar gesagt, jeder Staat ist verpflichtet, einen Völkermord zu verhindern und alles zu unternehmen, was nicht in einen Völkermord führt. Mhm. Das ist eine ganz klare juristische, rechtliche Verpflichtung.
Ja, aber jetzt haben Sie ja gesagt, es ist plausibel, wurde schon postuliert, aber es ist noch nicht wie definiert oder final beschlossen. Ja. Wie lange soll es jetzt dauern, bis dann die Entscheidung kommt, es ist einer, dann ist er schon längst vorbei? Also
das kann sein. Mhm. Ich hoffe ja, dass das so bald wie möglich hier vorbei ist und dass das dann erst kommt mit nachträglich. Aber es ist so, das ist eine politische Entscheidung. Mhm. Auch dieses Gericht ist wie alle diese Gerichte hochpolitisch. Sie werden bestückt durch Völkerrechtler von ihren Regierungen, die genau wissen, sozusagen, welche Position diese Regierungen auch haben. Mhm. Und deswegen ist es so, es ist nicht vorauszusagen. Es kann 2-3 Jahre sein. Allerdings, alle Indizien sind jetzt so weit aufgestapelt, dass sie meines Erachtens da gar nicht rauskommen. Mhm. Das auch zu. Auch selbst in Deutschland ist allmählich brechen dort die Dämme dagegen, nicht, dass man selbst in den Zeitungen wird da schon von berichtet und immer wieder, wer da neu ist, es ist das Schlimme, dass es wirklich ein Völkermord ist und von einem Volk, einer Regierung eines Volkes, was ihn selbst erlitten hat.
Mhm. Was mich noch interessiert, die Rolle der Vereinten Nationen, Sie haben es uns gerade angesprochen, die ja irgendwie, also das Völkerrecht wird sehr hochgehalten, ja, wir sind so demokratisch, wir halten uns an Recht und Ordnung. Und jetzt könnte ich, oder andere kritisieren es auch, könnten sagen, wozu haben wir diese ganzen Errungenschaften auf dem Papier, wenn es dann de facto dazu kommt, dass sich etwas wiederholt oder dass etwas geschieht, wofür die UN gedacht war, dass es eben nicht nochmal passieren kann, in anderer Form und Farbe natürlich. Welchen Wert hat denn die UN, wenn es sozusagen live gestreamt werden kann und trotzdem gibt es kein Machtinstrument, welches einschreiten kann und sagen kann, es ist jetzt so plausibel, so sehr wahrscheinlich, so eindeutig, dass wir jetzt was tun? Wie sollten Leute vertrauen oder überhaupt eine Bestätigung oder eine Wertschätzung oder eine Richtigkeit der UN entwickeln, ja, wenn sie das so sehen, diesen Widerspruch?
Also diese Frage werde ich ja oft gestellt und ich muss zugeben, obwohl ich sie schon öfters versucht habe zu beantworten, ich habe nie eine wirklich überzeugende Antwort bekommen. Eins muss man sehen, UNO-Charta, UNO, das sind alles Institutionen, die ja die Völker und die Staaten selber entwickelt haben. Mhm. Das heißt, das, was wir auf Papier haben, also UNO-Charta, die ganzen Konventionen, Genfer, Haager Konventionen und so weiter, ist, muss man sagen, auf einem sehr viel höheren moralischen, wie auch juristischen Stand, als im Augenblick die politische Kultur dieser Staaten ist. Der Generalankläger im Nürnberger Prozess, Jackson, der hat damals gesagt, diese Normen, sozusagen diese des Nürnberger Prozesses, die werden nur dann leben und nur dann in der Zukunft eine Realität werden, wenn auch wir den Kelch austrinken, den wir jetzt unseren Feinden geben. Das heißt, nur dann, wenn wir selber uns dran halten. Gut, das ist ein Ruf aus ferner Vergangenheit, aber es ist auch heute so. Und ich würde trotz alledem, obwohl Sie recht haben, es ist im Augenblick, die UNO ist immer rausgehalten worden. Sie ist übrigens auch gemeinsam von den USA und auch Israel permanent aus diesen ganzen Konflikten rausgehalten worden. Das ist eine Frage der Machtpolitik. Und die Machtpolitik ist in diesem Falle immer noch stärker, aber sie schwindet. Mhm. Und da möchte ich auf das, was ich sozusagen als Jurist mir auch eine gewisse Hoffnung gibt. Es war zuerst Südafrika, die eine Klage gegen Israel anstand, 23. Dann war es dieses Gutachten, welches den Besatzungsstatus sozusagen klären sollte, was sie getan haben. Dann war es die Klage Nicaraguas gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord. Und dann war es der Internationale Strafgerichtshof, der letztendlich dann auch seit 2014 untersucht, was dort eigentlich geht und auch bis jetzt. Da ist zum Beispiel rausgekommen schon die, sozusagen der Strafbefehl gegen Netanjahu und Gallant und gegen die, die allerdings Israel schon beseitigt hatte, die Führer der Hamas. Das heißt, es bewegt sich doch etwas. Mhm. Und selbst wenn man sagen muss, ja, trotz alledem, Israel kümmert sich nicht darum und die USA auch nicht, sondern die verhöhnen sogar den Gerichtshof und stellen ihn unter Strafe und sanktionieren auch den Strafgerichtshof. Aber es ist so, international, die Welt besteht nicht nur aus den USA und aus den aus Israel, sondern der ganze, das was Sie sagen, so der globale Süden, der bis weit in den Osten geht, die versuchen sich daran zu halten und machen Druck. Und irgendwann wird das auch, meines Erachtens, wird es sozusagen gelingen, diese Prinzipien auch wieder durchzusetzen.
In meinen Recherchen habe ich erstaunlich wenig dazu gefunden, aber vielleicht haben Sie da mehr, wie sich eigentlich die BRICS-Staaten, also jetzt auch Russland, Indien, China, gut, Südafrika haben wir gerade schon benannt, aber wie wissen Sie, wie die sich eigentlich dazu verhalten, gerade Russland und China und Indien als große Staaten?
Ja, natürlich. Russland ist im Augenblick mit anderen Dingen beschäftigt. Die haben ihren eigenen Krieg und der ist völkerrechtswidrig, das ist schon klar. Aber die hatten auch immer ein interessanterweise ganz gutes Verhältnis zu Israel aus strategischen Gründen und so weiter. Die verurteilen das, was dort gemacht wird. China ohnehin. Mhm. Nur China ist von einer solchen weltpolitischen Gewicht allmählich, dass sie dort sozusagen auch, jetzt ist ja gerade in Peking wieder diese Xinjiang Konferenz, wo sie auf Einhaltung des Völkerrechts betonen und immer wieder auch sagen, das, was da gemacht wird, das ist absolut völkerrechtswidrig, aber sie greifen nicht zu Maßnahmen. Mhm. Im Sicherheitsrat würden sie zweifelsohne eine massive Verurteilung bis hin mit zu Maßnahmen gegen Israel auch unterstützen. Nur da würden sie wieder scheitern an den USA. Mhm. Nicht? Bei Indien ist es genauso. Auch Indien habe ich nun nicht im Einzelnen, aber in Brasilien ebenfalls. Die sind alles diejenigen Staaten, die auch Südafrika, auch Südafrika ist ja BRICS-Teilnehmerin, nicht unterstützen. Nicht? Die stehen dort hinter.
Sie haben es jetzt schon selber benannt, das fand ich noch sehr interessant. In Ihrem Buch gibt es einen Satz, der heißt, obwohl Israel seit Jahren Unruhefaktor Nummer 1 und größter Kriegstreiber ist, liegt die Hauptverantwortung bei den USA.
Ja.
Können Sie das begründen?
Ja, Israel macht nichts, was nicht die USA unterstützt. Mhm. Letzten Endes. Es ist auch so, dass die Israelis die USA auch treiben. Aber sie sind sich doch bis hin zu diesem, was jetzt geschieht, sicher, sie werden sie unterstützen. Das ist, sie ist vorangegangen im Krieg gegen Iran. Trump ist nachgezogen. Mhm. Und das sind schon ein Bewusstsein einer ja Unantastbarkeit, die sie sozusagen politisch und militärisch handeln lässt. Die USA sind die einzige Macht, die den Prozess sofort stoppen könnten. Mhm. Sie bräuchten nur die 3,8 Milliarden, die sie alljährlich für die Finanzierung der Besatzungsarmee zahlen. Die ganzen Waffen, die wir bräuchten, nur zu sagen, jetzt ist Stopp, dann müsste Israel stoppen. Mhm. Und dann würde auch meines Erachtens die Bundesregierung sich wieder hinter die USA stellen und sagen, auch wir haben das immer schon kritisiert und jetzt ist mal Stopp. Mhm. Also diese machtpolitischen Verhältnisse muss man sehr klar analysieren, die sind immer so gewesen. Für die USA war seit 1945 zwei Dinge immer zentral. Einerseits Europa, Trennung von Russland und der Sowjetunion, dass es dort zu keiner Verbindung kommt. Und das zweite ist die Dominanz im Mittleren Osten, Nahen Mittleren Osten. Das ist sozusagen unser Pfeil im Fleisch der arabischen Staaten. Den müssen wir aufrechterhalten. Also das ist sozusagen nicht nur eine religiöse durch vielleicht die Lobby in den USA, auch der Evangelikalen geschuldet, sondern es sind ganz klare geostrategische Interessen, die sie zu dieser Unterstützung Israels bis zu diesem Ding, bis zu diesem Völkermord auch treibt.
Und welche geopolitischen, Sie haben es auch schon genannt, welche geopolitischen Vorteile hat es für die USA? Ich meine, es ist eine Menge Geld, es ist auch eine Menge Risiko.
Ja.
Ist es so viel wert? Was ist daran so viel wert? Warum?
Das ist, dass sie sozusagen dort ihre Position vertreten können gegenüber anderen Staaten. Israel, das müssen Sie sehen, interveniert ja permanent in Syrien. Und sie sind überall, sind sie dabei, auch nach Iran hin. Sie sind sozusagen ein sehr giftiger Pfeil dort. Mhm. Und vor allen Dingen ist es notwendig, sozusagen diese Allianz dort zu haben gegen China, gegen den großen Rivalen, der wahrscheinlich der nächste ist, der bis hin zur militärischen Konfrontation durch die USA, sozusagen, wenn es im Nahen Osten Ruhe ist. Also damit haben wir uns dann wahrscheinlich zu beschäftigen.
Und ist das Machtgelage jetzt sozusagen, was Sie beschreiben, gerade aktuell so, dass es eigentlich keine Hoffnung gibt, dass sich die Lage für die Zivilbevölkerung, vor allen Dingen in Gaza, dort ändert zum Positiven?
Ja, ich hoffe das, aber das ist nur möglich, wenn Israel einsieht, es geht so nicht weiter. Beziehungsweise es Israel vermittelt wird, und zwar mit politischem Druck. Das geht so nicht weiter. Mhm. Ich wüsste nicht, denn es ist so, ich wiederhole es nochmal, Netanyahu hat klar gemacht, selbst wenn alle Geiseln da sind, dann ist der Krieg gegen die Hamas, sprich gegen die Bevölkerung, noch nicht zu Ende. Ja, soll man das? Das ist sozusagen, davor steht man machtlos. Wenn nicht die USA sagen, komm jetzt mal stopp.
Also Sie sehen die USA als den einzigen Hebel, der das bewirken könnte?
Ja, im Augenblick, wer sonst? Die arabischen Staaten sind nicht in der Lage. Nicht? Die europäischen auch nicht. Nicht Macron und die Spanier, das sind die einzigen, die jetzt sozusagen darüber zu übergehen, wenigstens Palästina anzuerkennen, Deutschland nicht mal, nicht eventuell sogar Großbritannien. Aber das wird ja auch bezweifelt, ob das irgendeine einen Effekt haben wird. Nicht? Ich bin trotzdem, dass es politisch und medial schon eine wesentliche Wink ist, aber nichts Entscheidendes, was Israel wirklich zur Umkehr bewirkt.
Und eine Intervention der Vereinten Nationen ist deshalb ausgeschlossen, weil der Sicherheitsrat mit USA drinnen niemals zu einem Entschluss kommen würde, oder?
Das ist ein weiteres sehr interessantes Thema, was Sie jetzt anschneiden. Und zwar ist es durchaus möglich. Denn es gibt, jetzt muss man zurückgehen, seit dem Koreakrieg eine Resolution, die es der Generalversammlung möglich macht, die Kompetenz sozusagen des Eingreifens in eine solche Situation zu übernehmen, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist. Die sogenannte Uniting for Peace Resolution. Die ist damals gegen die Sowjetunion angewandt worden, die nämlich den Sicherheitsrat verlassen hatte. Und zwar so lange, bis China, also das Festland, statt Taiwans in den Sicherheitsrat kam. Das ist jetzt Geschichte und das war eine ganz klare Resolution gegen die Sowjetunion. Die schäumte. Wandte ihn aber dann 1956, als die Franzosen und Engländer mit Israel den Suezkanal besetzten, auch gegen sie an. Im Augenblick gibt es ungefähr 10 solcher Sondergeneralversammlungen, die in der Lage sind, sowohl politische wie aber auch militärische Maßnahmen zu verfügen. Und das ist jetzt eine Diskussion, ob das nicht der einzige Weg wäre, dass man eine solche Sondergeneralversammlung einberuft, mit der Befugnis unter dieser Resolution Uniting for Peace, und dann sagt, jetzt beantragen wir und jetzt wollen wir sehen, dass wir beschließen, das muss mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden, dass Israel, also erstmal zum Beispiel, dass dort ein sicherer Weg militärisch abgesichert wird, in dem die Versorgung der Bevölkerung überhaupt gemacht werden kann. Nicht, das ist, dann könnte man eine Flugverbotszone, dass da nicht permanent die Raketen auch runterkommen, das könnte man auch. Es geht ja nicht darum, jetzt sozusagen eine Resolution zu haben, um nach Jerusalem vorzugehen, sondern dass dort allmählich eine Situation entsteht, in der die zivile Bevölkerung, die es ja immer noch gibt, und das sind wohl immer noch 2 Millionen oder darum, dass die versorgt wird und dass sie sozusagen nicht immer den Angriffen unterworfen ist. Diese Möglichkeit besteht. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die die UNO mittels dieser einmal sozusagen geführten Kompetenzermächtigung seit den 50er Jahren immer noch hat.
Ich würde gerne zum Schluss noch eine offene Frage stellen, ob es noch irgendwas zu dem Gaza-Thema gibt, was wir jetzt vielleicht nicht benannt haben, was Ihnen aber wichtig ist, wo wir nicht genügend zugesagt haben. Was ist Ihnen noch wichtig zu diesem Thema zu sagen?
Ja, für mich ist, wir können selber hier in Deutschland nicht eingreifen dort. Aber ich finde, wir müssen alles unternehmen, dass diese Regierung, zwar so, das war die alte unter Scholz, sowie die unter Merz, ihre Position ändert. Dass sie wirklich das, was sie immer sagt, Völkerrecht sind wir verbunden, regelbasierte Ordnung und so etwas, ernst nimmt und nicht immer diese Doppelmoral an den Tag legt und einerseits das sagt, das andere aber nicht tut, sondern dass sie wirklich ihre völkerrechtliche und auch moralische Verpflichtung jetzt eingeht. Denn es ist ja nicht so, dass die Existenz Israels bedroht ist. Damit wird es immer gerechtfertigt, dadurch, dass sie dann den Krieg aufhören. Sondern ich würde sagen, wir sehen im Augenblick nicht den Untergang der materiellen Existenz, sondern der moralischen Existenz Israels. Und dabei das zu verhindern und das zu realisieren, das ist meines Erachtens unsere Aufgabe hier auch in Deutschland, sozusagen unserer Zivilgesellschaft.
Dann bedanke ich mich für die Einsichten und Ihre Perspektive.
Ich danke Ihnen auch sehr für das Interview.
Gut, vielen Dank.